Ja, die Frage ist ja immer, was will ich? Will ich eine Outdoor-Küche haben? Ne? Und für eine normale Küche gehören einfach ein paar Sachen zum Standard, wenn ich sag, von einer Küche rede und eben nicht nur von einem Grillplatz.
Moin, ihr Sizzler und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nice to Meet You. Und heute widmen wir uns einem sehr, sehr spannenden Thema, denn dem Thema Outdoor-Küchen. Wir haben einen Experten bei uns sitzen, und zwar Marc, der für Outdoor-Küchen heute bei uns ist. Und heute werden viele spannende Fragen geklärt. Unter anderem, was sind die wichtigen Dinge, worauf ich wirklich achten muss, wenn es ums Thema Outdoor-Küche geht, wenn ich mir selber eine bauen oder zulegen möchte.
Marc, schön, dass du da bist, Mensch. Du
Ja,
hast ja den Weg zu uns gefunden.
Schönen guten Morgen. Danke, dass ich hier sein darf heute. 7 Uhr morgens, Podcast.
Schön auch, dass du da bist, Jürgen und Alex.
Nein, ich mach Spaß. Ey, das ist schon so, Alex und ich, kann passieren, dass wir uns noch gleich prügeln im Podcast.
Nein, um Gottes Willen.
Spaß. Nee, geil, wir sitzen hier wieder zu dritt, das wisst ihr ja schon wahrscheinlich, aber Marc, hast du schon trockenen Mund?
Bisschen schon, ja.
Weil du aufgeregt bist.
Ne? Ja.
Möchtest du was trinken? Soll ich dir was trinken?
Ja, gerne.
Ja, okay.
Hier,
da
haben wir noch überall Flaschen hier. Wir haben noch, du kannst auch einen Eistee haben. Willst du einen Eistee?
Nee. Erling? Lecker Bierchen nochmal.
Lecker Bierchen.
Danke.
Geil. Also, wir haben heute Marc da und Marc beschäftigt sich eigentlich auch mit Marketing, was ja für uns auch ganz schön ist. Ne? Mhm. Du hast sozusagen auch eine kleine Vertriebsbrille auf.
Mhm.
Und darüber hinaus hast du uns auch mehr oder weniger akquiriert für das Thema Outdoor-Küchen. Also wir, um es mal auf den Punkt zu bringen, du arbeitest für M&M Outdoor-Küchen.
Richtig.
Machst da Marketing im größten, weitesten Sinne. Können wir ja noch drüber sprechen, was du da ganz genau machst. Und der Grund, warum du heute hier sitzt, ist, weil wir eine Outdoor-Küche von M&M Outdoor-Küchen haben und gesagt haben, okay, lass uns das Thema doch mal ein bisschen beleuchten. Denn vielleicht ist es auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, mal ein bisschen was über Outdoor-Küchen zu erfahren. Vielleicht auch sowas wie, was muss ich beachten, wenn ich die anschaffen will, wie geht man vor, braucht man viel Platz dafür, welche Materialien sind vielleicht besonders gut geeignet und so weiter. Zumindest soweit wir es beleuchten können und du selber sagst, da weiß ich noch Bescheid. Wenn es dann zu technisch wird, dann ist es auch wahrscheinlich schwieriger zu greifen. Aber du kannst dich erstmal vorstellen, das ist, glaube ich, am besten.
Ja, mein Name ist Marc von MM Outdoor Küchen. Meine Hobbys sind Schwimmen, Lesen, Radfahren.
Okay, sehr gut.
Ja, nee, also ich bin, hab eine Agentur und der Markus Müller, daher kommt ja MM Outdoor Küchen sozusagen. Der hat eine große Schreinerei und sind irgendwie durch einen Zufall zusammengekommen und ich kümmere mich jetzt seit ein bisschen über einem Jahr um das gesamte Marketing und auch ein bisschen Vertrieb für MM Outdoor Küchen und bin halt für alles eigentlich zuständig, was Marketing-Sachen betrifft. Wir haben die Logo-Gestaltung gemacht, wir machen die Webseite, haben den Katalog gemacht, betreue die Stützpunktmärkte, sprich die Reseller, die wir noch haben, und kümmere mich halt um die Partner-Kooperationen, wie jetzt mit euch Bekloppten.
Ja, voll gut. Ja, ich finde es ganz spannend, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst für den Podcast, weil wir ja dann auch mal noch eine andere Sicht wiederum haben. Wir haben jetzt einmal unsere Sicht, okay. Jetzt hätte man davon ausgehen können, jetzt sitzt nochmal der Hersteller selber mit im Podcast. In dem Fall ist es nicht so, sondern du bist quasi vertretungsweise hier, hast aber nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, weil du ja mehr auch durch unsere Brille guckst, wenn man so will.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich mal ganz spannend, weil damit rechnet man ja erstmal nicht. Das ist ja nicht so, dass das jetzt ein direkter Kontakt ist, sondern nochmal so eine Art indirekter Kontakt. Mhm. Und deswegen noch so, umso spannender. Alexander sieht übrigens heute bezaubernd aus. Das möchte ich mal sagen. Der ist nämlich braun. Der ist aus dem Urlaub zurück.
Ja, stimmt. Hast die Haare schön.
Ja, vielen,
ich bin
vielen
auch
Dank,
braun.
Ja.
Ich war
ja
aus dem Urlaub.
Stimmt, ja.
Lachsbraun.
Lachsbraun.
ja, also ich finde es auch total cool, dass du hier bist, denn wir denken sehr, sehr oft an dich, weil jedes Mal, wenn ich aus der Tür gehe und in unser Studio gucke, sehe ich die Küche und du bist ja damit sozusagen auch, oder ihr seid damit verantwortlich, für unser Studio und für das, was wir sozusagen aktuell machen. Und ich finde, also wir können ja nachher auch gerne nochmal, wenn wir so ein bisschen besprochen haben, worauf man achten sollte, wenn man sich selber eine Küche zulegt, auch nochmal auf unsere eingehen, denn unsere Küche ist ja auch irgendwie ganz speziell geworden, muss man wirklich sagen. Ne? Also da haben wir ja auch sehr viel getüftelt und sehr, sehr lange dran gesessen, damit die so ist, wie sie jetzt ist. Und ich will noch gar nicht so viel vorweggreifen, aber das ist vielleicht für den einen oder anderen auch spannend.
Kann ich mir vorstellen. Es gab ja auch noch so ein, zwei Dinge, die gar nicht so genau besprochen waren, dann total geil eskaliert sind, sage ich mal. Von daher, da können wir nochmal drauf eingehen, finde ich sehr gut.
Ja, ihr habt euch auf jeden Fall ausgetobt.
Ja, weg das. Also wir sind hier einfach auch für dich, wir sind hier immer relativ offen im Podcast. Also das heißt jetzt nicht, dass wir tief in irgendwelche Zahlen gehen, aber wir wollen eigentlich immer sehr transparent sein. Das heißt, wenn du irgendwas hast, wo du sagst, du willst irgendwo mal einen Wert nennen, kannst du ruhig machen. Es geht einfach nur darum, so ein Gefühl auch vielleicht mal für manche Dinge zu bekommen. Ich meine, wenn wir über Outdoor-Küchen sprechen, ich glaube, das Thema, wie nehmt ihr das wahr, dass der Markt entwickelt sich schon, oder? Ist da eine hat sich da was getan in den letzten Jahren?
Ja, der Markt wächst nach und nach, kommen immer mehr Hersteller jetzt quasi, rücken auch nach und greifen die Idee auf und war ja, sag ich mal, vor ein paar Jahren überhaupt gar kein Thema und rückt halt immer mehr in den Fokus, sage ich mal, auch der Leute. Sicherlich auch pandemiebedingt. Erst haben alle ihre Buden entrümpelt, dann haben sie ihre Buden quasi renoviert und restauriert. Danach ging es in den Garten. Dann war plötzlich Erde das neue Mehl und alle haben ihre Garten schön gemacht und jetzt sind sie fertig damit und jetzt will man, sage ich mal, das Leben nach draußen verlagern. Ne? Das wahre Leben findet draußen statt, ist ja unser Claim sozusagen.
Ja.
Und das merkt man halt immer mehr. Ne?
Jetzt ist es so, dass man hat gemerkt, gerade Pandemie war bei euch, war das ein Thema, wo ihr gemerkt habt, da kommen mehr Anfragen, weil Leute sagen, okay, jetzt habe ich das Geld für den Urlaub, konnte ich nicht ausgeben, ich investiere jetzt in ein Eigenheim.
Ja, definitiv.
Das ist schon mehr geworden. Ne?
Ja.
Und wie ist es in den letzten Jahren gewesen, wenn man jetzt mal das Pandemiejahr ausklammert? War es davor auch schon zu merken oder war das da noch so, dass ihr mit einer der wenigen wart, die gesagt haben, wir machen sowas überhaupt?
Klar, wir waren relativ früh ja schon am Start, sage ich mal, und wächst stetig, sage ich mal. Das Thema wird halt immer mehr. Ich meine, wir sprechen natürlich mit unseren Küchen, sage ich mal, ein gewisses Klientel an und sind ja jetzt kein Massenprodukt, was wir auch nicht sein wollen und auch gar nicht sein können. Kommt dadurch, dass die Schreinerei dahinter hängt. Entschuldigung. Die Schreinerei Markus Müller, der hat halt eine große Schreinerei mit über 30 Leuten und zig Schreinermeistern, die da arbeiten. Und das macht die Sache natürlich deswegen interessant, weil wir halt, oder unsere Stärke ist die Individualität. Sag ich mal, wir machen nichts von der Stange. Wir haben keine Module im klassischen Sinne, so in den 60er, 90er, sondern wir machen wirklich, jede Küche wird auf Maß gefertigt und Kundenwunsch. Und das ist die große Stärke halt eben, dadurch, dass die Schreinerei dahinter hängt und es halt eben nicht nur die reine Outdoor-Küche oder die Produktion der Outdoor-Küchen ist. Ne?
Wenn jetzt ein Kunde zu euch kommt, was sind dann so die am häufigsten gestellten Fragen? Also kommen die Kunden
genau
zu euch?
Genau das auch gefragt.
Ehrlich?
Ja, genau.
Voll geil. Das würde mich mal interessieren, weil also, ne, ich meine, kommen denn viele, die sich schon vorher informiert haben, oder was für Fragen kommen denn sozusagen dann auf, wenn jemand bei euch sozusagen an der Tür klopft?
Also es ist unterschiedlich. Es gibt Leute, die wissen gar nichts, sind völlig unvorbereitet und haben halt irgendwie mal gehört von Outdoor-Küche und möchten halt was Schönes draußen haben. Es gibt Leute, die sind super informiert, die haben sich ein bisschen schlau gemacht im Netz, sind dann irgendwie auf uns gestoßen und dann schon von der Qualität, sag ich mal, überzeugt. Und meistens ist die dann kommen und das erste Mal die Küche anfassen oder die Türen auf und zu machen oder die Schubladen oder die Küche sehen, wie qualitativ hochwertig die verbaut ist, ja, die sind dann auch überzeugt. Man ist natürlich immer schwer zu sehen im Netz, jetzt auf Bildern, selbst im Katalog, so schön der auch ist. Kannst du nicht haptisch, der Mensch ist ein haptisches Wesen, der muss anfassen, der muss fühlen.
Okay, das heißt, es kommen welche einfach ins Laden. Jetzt gibt es ein Ladengeschäft? Also
nee, einen Laden gibt es jetzt nicht. Das ist quasi, wir haben eine Mini-Ausstellung, sage ich mal, bei uns in der Schreinerei, in einem Bürogebäude. Also die Schreinerei hat irgendwie so vier Gebäude, sage ich mal, die so verteilt sind, wo die verschiedenen Sachen produziert werden. Und bei uns, ja, wir nennen es auch Ausstellung, stehen halt ein paar Küchen und manche Leute stehen wirklich einfach auf der Matte und wollen mal gucken und die anderen melden sich halt an. Wir haben aber ja auch die Stützpunktmärkte und je nachdem, wo die Leute aus den Regionen sind, gehen sie halt zu den Stützpunktmärkten oder kommen halt zu uns.
Okay, ja. Genau, wollte gerade sagen, das ist das klassische Geschäft. Ne?
Und gibt es so Fragen, die ihr immer wieder hört? Also weil ich zum Beispiel, wir werden ja auch häufiger mal gefragt bei unserer Küche, die wir ja auch von euch haben. Also eine Frage, die ich zum Beispiel auch immer wieder habe, ist, kann ich die jetzt das ganze Jahr draußen stehen lassen? Muss ich mir irgendwie Sorgen machen oder so? Also gibt es so spezielle
Fragen? Das ist die meistgefragte Frage.
Okay.
Kann ich die Sachen wirklich draußen stehen lassen? Muss ich die abdecken? Kann ich die draußen stehen lassen? Und das ist halt eben die große Stärke, man kann es draußen stehen lassen. Der Markus selbst hat eine Küche, die steht seit Jahren einfach draußen, ohne Überdachung jetzt, so wie bei euch. funktioniert alles einwandfrei.
Woran liegt das? Also gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen Küchen und Materialien? Oder woran liegt das, dass ihr jetzt immer sagt, oder ihr könnt die Küche so draußen stehen lassen, passiert nichts mit?
Ja, das ist der Materialmix im Endeffekt. Ne? Wir benutzen hochwertigste Materialien. Diese Aluprofile sind halt Industrieprofile, die rosten halt nicht. Ja. Ne? Egal, ob selbst Edelstahl, je nachdem, wo es halt ist, fängt halt irgendwann an, Flugrost anzusetzen oder rostet halt irgendwann. Gerade besonders, wenn jetzt so Salzluft irgendwo mitspielt und Sonne und solche Sachen. Mhm. Die Dekore sozusagen kommen aus dem Fassadenbau, sage ich mal. Also die sind absolut wetterfest und witterungsbeständig und lichtecht und wie alles heißt. Im Endeffekt sind das diese HPL-Kompaktplatten sind ja, ich weiß gar nicht, was die Übersetzung davon ist, High Paper Laminat oder so. Das im Endeffekt sind es ganz viele Papierschichten, die verpresst werden mit einem Harz und dann halt außen laminiert werden mit einer Dekofarbe.
Das heißt, erster Punkt quasi, wenn man das mal zusammenfasst, ist, man sollte, wenn man jetzt eine Outdoor-Küche haben will, auf jeden Fall drauf gucken, dass man die richtigen Materialien sozusagen nimmt und sich aussucht und verbauen lässt, oder?
Ja, definitiv. Spanplatte mit Spanplatte kannst du nicht bauen. Quillt halt auf, sag ich mal.
Aber das ist interessant, weil das sieht man nämlich auch häufig. Also wir kriegen ja häufig auch mal so Bilder und so zugeschickt von Leuten, die sich selber eine Outdoor-Küche bauen. Und da sieht man das aber oft, ne? Also dass dann so Spanplatten so auch genommen werden teilweise, weil es einfach leicht verfügbar wahrscheinlich ist, unterstelle ich jetzt einfach mal. Aber es ist ja interessant sozusagen zu hören, dass damit so der erste Fehler eigentlich schon dann gemacht ist.
Mhm. Ja. Ich glaube, wenn sich jemand damit nicht auskennt, sage ich mal, ne, und erstmal nur von seinem logischen Denken, meistens wird auch viel gemauert, ne, dass Sachen gemauert werden und dann Verbund-Sachen da auftauchen, kann mir schon vorstellen, also ich zum Beispiel, ich bin handwerklich absolut Agent Super Null, ich kann es gar nicht, bedeutet, wenn ich das machen würde, dann würde ich wahrscheinlich auch so einen Weg gehen. Ich wüsste zwar, eine Spanplatte wird aufquillen, also irgendwas muss ich mir überlegen, aber wahrscheinlich würde ich mit einer Art Lasur oder so arbeiten und dann sagen, dann ist das Ding dicht. Und das ist nicht so. Ne?
Also du kannst ja Tischlerplatten nehmen. Problem ist halt die Feuchtigkeit. Ne? So in den Schränken quasi oder in den Rahmen werden auch noch quasi so Korpen gebaut sozusagen. Und die sind halt aus einem Spezialmaterial, was halt absolut wasserfest auch ist. Ich sag mal, die Küche könntest du theoretisch in den Pool legen für eine Woche, nimmst du raus und ist genauso wie vorher. Also da quält halt gar nichts aus.
Oha, das ist schon krass.
Eine Ansage auf jeden Fall. Das Ding ist, wir sehen es ja hier auch. Ne? Also wir haben jetzt die Küche, wir haben ja davor schon ein Modul gehabt. Wir haben jetzt nochmal die neue Küche quasi stehen. Da war schon genug Feuchtigkeit drauf, da war auch schon ein bisschen Schnee drauf.
Ein bisschen alles, ist gut.
Ne? Also das war alles easy. Und jetzt, sag ich mal, fängt der Herbst wieder an. Wir haben jetzt gerade eine neue Schublade, also eine Schublade gefüllt mit neuen Gewürzen. Und die dürfen ja auch zum Beispiel keine Feuchtigkeit abbekommen. Und da haben wir gesagt, komm, das muss eigentlich halten, weil bisher hat es die ganze Zeit gehalten. Und jetzt die ganze Schublade voll, wir werden sehen. Ich kann euch das gerne nochmal irgendwann, wenn ich dran denke, hier nochmal mitteilen, ob das geklappt hat. Aber ich denke, die werden jetzt den Winter drüber draußen bleiben. Weil für uns ist ja auch so, alles, was wir da drinnen lagern können, ist ja perfekt, weil wir dann weniger Wege haben, schneller sind. Alles ist griffbereit, alles ist so aufgebaut, wie wir es brauchen. Und ich denke, das ist ja auch gerade der Sinn, wenn das zu Hause gemacht wird und du nochmal eine Außenküche hast, willst du ja eigentlich alles in Ort und Stelle haben und nicht wieder reinräumen müssen, rausräumen müssen und so. Von daher ist es halt wichtig, wahrscheinlich Materialienauswahl. Ne?
Ja, das Thema hatten wir ja gestern schon im Livestream einmal ganz kurz. Jetzt muss man ehrlich sagen, die Schubladen sind jetzt nicht hermetisch luftdicht abgeschlossen, sondern halt durch die Gummidichtung schon gegen Schlagregen und solche Sachen geschützt. Nichtsdestotrotz entstehen aber ja Kondensfeuchtigkeiten und. Und jetzt muss man sagen, ihr seid ja auch Partner von Ankerkraut. Die nutzen meines Wissens ja auch keine Rieselstoffe und so ein Kram. Mhm. Also da passiert es dann doch schon mal, dass wenn man im Winter die Gewürze draußen stehen lässt, haben wir gehört, dass sie an einigen Stellen verklumpen. Soll nicht so sein, ist auch gut verschlossen mit dem Kork und solchen Sachen, aber ist halt eben nicht luftdicht. Es ist wasserdicht, sag ich mal, und gegen Regen geschützt und gegen Feuchtigkeit, aber Kondenswasser, da können wir nichts gegen tun. Das ist also offen, würde ich sie jetzt nicht lagern.
Ja, okay.
Dann werden sie auf
genau, jeden offen Fall ist. Ja, ja. Ich glaube, mit dem Korken dürfte es eigentlich kein Problem sein. Ne?
Normalerweise nicht. Ich meine, es ist auch ein Naturprodukt.
Ja.
Wie das jetzt da diffundiert, kann ich gar nicht sagen, aber normal lässt du die Sachen jetzt, wenn du im Winter nicht grillst, lässt du die Sachen jetzt auch nicht draußen stehen.
Ja, ja. Ja. Was ich spannend finde, ist, jetzt, wenn man dir so zuhört, dann hat man immer das Gefühl, du bist da ja schon, du bist da sehr tief drin in dem Thema. Mhm. So. Hast aber eingangs auch gesagt, ich bin ja eher Agentur und machst Marketing. Aber du hast dich ja mit dem Produkt scheinbar so stark identifiziert und das ist richtig krass.
Ja, ist so, definitiv. Ich sage auch immer wir, also wir sind da ein Team, definitiv. Ja. Also ich bin auch immer im Outdoor-Küchen. Also für die stehe ich hier heute und auch für die bin ich auch da und genieße auch da vollstes Vertrauen. Finde ich ja auch super, muss ich wirklich sagen. Ist ja auch nicht so normal. Mhm. Ja, ist ja irgendwie auch meine Outdoor-Küche. MM Outdoor-Küchen ist halt...
Ja, ich
bin das, ich ja irgendwie auch.
Ich finde so, das großartig. Ja. Weil, wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, das ist jetzt für mich ein spannender Case, ich habe Bock drauf, Outdoor-Küchen zu vermarkten?
Ach, das ist Kommissar Zufall. Das ist aus einer Bierlaune tatsächlich entstanden. Der Markus und ich kennen uns, wir sind quasi Nachbarn in einem Ferienhaus, was wir gemeinsam haben und haben beim Bier zusammengesessen. Hatten uns kennengelernt und dann fing der Markus an und hatte erzählt, dass er da jemanden für Social Media braucht und hat da so ein bisschen geklagt, dass er alles so nicht so professionell aufgestellt ist und ja, dann kam er so, weißt du eigentlich, was ich mache? Nee, was machst du denn? Und ja, ich sag mal, hab eine Agentur, Marketing, mach genau die Sachen. Ja, und so kam es im Endeffekt. Dann haben wir uns 2 Monate später zusammengesetzt und dann ging es los. Und seitdem sind wir ein Kopf, ein Arsch.
Geil. Ja. Also das sind die besten Stories, ne? Ohne Scheiß.
Ja. Also so, ja. Ja, ist richtig gut.
Quasi Kommissar Zufall hat das auf jeden Fall zugeschlagen.
Ja. Definitiv.
Ja, ich finde das ganz spannend zu hören, einfach, weil meistens ist es ja so, dass man halt dann mehrere Projekte hat und hier bei dir merkt man einfach, dass du da so sehr tief drin bist. Ich frage dich ja auch dann teilweise zu technischen Dingen irgendwas und kriege auch meistens eine Antwort.
Ja.
Obwohl du die Dinger nicht selber baust, aber du hast jeden Schritt schon gesehen, ne?
Ja, klar. Also bist andauernd in der Werkstatt. Ich bin also mindestens 1-2 Mal die Woche auch vor Ort in Erftstadt. Ich selbst komme ja aus Duisburg, um halt eben den Kontakt zu haben, um dort zu sein, um mir die Produktionsschritte anzuschauen, zu lernen. Also ich sag mal, wir haben ja normalerweise bei uns den Willi Sommerfeld, der ist der Experte, sag ich mal, auch der hat halt auch einfach besser auf der Pfanne die ganzen Geräte und so. Ich kenne mich mit den Geräten noch nicht so gut aus, ob es jetzt die Grillgeräte, die Teppanyaki-Platten, die Gaskochfelder und. Da ist er wirklich der Experte bei uns im Hause. Aber das, was ich halt jetzt, dadurch, dass ich mich so tief beschäftige damit, lerne ich natürlich auch viel und weiß dementsprechend dann auch. Ein paar Sachen kann ich beantworten.
Apropos Geräte, ne? Was ist denn, wenn ich jetzt mir, ich sage mal, ich habe keine Autoküche, ich habe ja schon eine von euch sozusagen, aber sagen wir mal, ich habe keine. Was ist denn wichtig sozusagen, was würdest du sagen, ist auf jeden Fall sinnvoll, sich an Geräten in so eine Autoküche reinzuholen? Oder ist es vielleicht sogar, dass du so, dass du sagst, naja, man braucht gar nicht unbedingt Geräte. Also wenn ich jetzt, sag ich mal, klein anfangen möchte mit einer Autoküche, was würdest du sagen, ist da sinnvoll? Worauf sollte ich da Wert legen?
Ja, die Frage ist ja immer, was will ich? Will ich eine Outdoor-Küche haben? Mhm. Ne? Und für eine normale Küche gehören einfach ein paar Sachen zum Standard, wenn ich von einer Küche rede und eben nicht nur von einem Grillplatz oder sowas oder von einem Sideboard, was ich neben meinen Grill stelle oder sowas. Also ich sag mal, wenn ich eine Outdoor-Küche haben möchte, finde ich, gehört auf jeden Fall ein Wasseranschluss dazu, dass ich mir mal eben kurz die Hände waschen kann, dass ich mal vielleicht einen Teller abwaschen kann, mal eben kurz einen Lappen nass machen kann, wo ich dann über die Oberflächen gehen kann oder. Ja, dann definitiv einen Kühlschrank. Dass ich, wenn ich schon draußen bin und grill und ähnliches mache, nicht andauernd jetzt wieder in die Bude latschen muss und dann mir irgendwie mein Bierchen holen muss oder Sekt fürs Räuchchen oder so, dann sind die Sachen auf jeden Fall wichtig. Ne? Ihr habt es ja auch anders geregelt. Ihr habt zum Beispiel ja keinen Grill in eure Outdoor-Küche verbaut, weil ihr da flexibel seid. Ist ja auch super. Du hast die Möglichkeit, mit einem Kohlegrill oder Kugelgrill zu arbeiten, aber auch ebenso mit einem Gasgrill und so. Verbauen wir aber auch, sag ich mal, wenn wir einen Gasgrill haben möchte, in die Küche integriert, machen wir halt auch. Jetzt hatte der Hannes gestern gesagt, ja gut, bist natürlich dann nicht so flexibel, sag ich mal, willst du nächstes Mal dann einen neuen Grill haben, passt der Ausschnitt dann nicht dementsprechend und sowas. Also das habt ihr tatsächlich schon schlau gemacht, was natürlich dann auch in der Natur der Sache liegt, weil ihr verschiedene Grillhersteller auch als Partner habt. Ja. Also ist das schon optimal.
Ne? Bei uns ist es tatsächlich auch ein Hauptgrund, ne, dass wir viele wechselnde Geräte haben. Aber selbst wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir zu Hause eine Outdoor-Küche hinhaben wollen würde, ich weiß nicht, ob ich, also das ist eine Geschmackssache, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob ich mir einen Grill in die Küche einbauen würde. Es ist auf der Pro-Seite, aus meiner Perspektive, sieht es natürlich bombastisch aus. Ne? Es ist definitiv wirklich was, was echt Eindruck schindet. Ne? Wenn du als Gast kommst und hast du eine Outdoor-Küche und da ist der Grill in der Küche verbaut, das sieht, optisch ist das wirklich 1A. Ne? Das ist wie, ja, weiß ja, nicht, besser auch, geht's ja. eigentlich nicht. Ja. Aber andererseits würde ich mir immer Sorgen machen, ey, wenn irgendwas ist oder da geht mal was kaputt und das ganze Gerät muss raus oder es kommt wirklich ein neues Gerät, wo ich sage, boah, das muss ich jetzt haben, dann hast du plötzlich entweder zwei Geräte da stehen oder es passt nicht. Also ich weiß nicht, ich persönlich wäre, glaube ich, immer derjenige, der den Grill nochmal daneben stellt, obwohl es natürlich optisch nicht so geil ist, aber man halt flexibler ist.
Aber ja, gerade wenn du jetzt einen größeren Grill haben willst oder so als Beispiel. Ne? Mhm. Ansonsten ist wirklich wichtig, Wasser, Orga, also Platz für Klamotten, ob das jetzt Gewürze, Utensilien und solche sind und ein Kühlsink. Aber im Endeffekt verbauen wir alles. Wir haben also schon Sonderwünsche erfüllt von Zapfanlagen über Wein, geil. Humidore, Eiswürfelmaker, das brauchen wir alles. Ne? Also alles.
Das ist ja Wahnsinn. Ich habe schon gerade zwei Sachen rausgehört, die wir in Zukunft brauchen.
Auf jeden Fall. Zapfanlage. Es gibt auch was, ihr macht, das fand ich so beeindruckend, weil ihr nutzt die Ecken extrem geil aus bei den Küchen. Ne? Mhm. Das muss man wirklich mal sagen. Also ihr habt ja kreative Ideen, da kommt man selber gar nicht drauf. Mhm. Bei uns ist es ja auch so. Wir haben ja auch eine ganz spezielle Ecke, wo sozusagen das Gas noch drin ist für unser Kochfeld. Aber wir haben gestern drüber geredet, ihr habt noch was Neues gemacht. Möchtest du das mal erzählen? Da bin ich halt ausgeflippt, als das gehört habe.
Ja, sieht auch richtig gut aus.
Ja, also wir haben für einen Kunden, der auch eine riesen Outdoor-Küche sich hat bauen lassen, und er fand die Ecke, die er da hat, wollte er besser nutzen, und wir haben für ihn quasi ja so ein, ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, ein Teil gebaut, wo die Arbeitsplatte quasi aus der Ecke hochfährt und wo er dann Teller, Besteck oder ähnliches lagert und ist per Knopfdruck dann versenkbar wieder in die Arbeitsfläche oder halt eben hochfahrbar, und dann kommt halt ein Schrank aus der Arbeitsplatte hochgefahren. Ist natürlich
genial. Ja. Das ist die Outdoor-Küche von Iron Man, ohne Scheiß.
Ja, das ist schon sehr abgespaced, ne, muss man sagen. Aber das ist dann auch wiederum bei euch ein sehr individuelles Thema. Das heißt also, der wenn jetzt jemand hier zuhört und jetzt sagen würde, pass auf, ich habe tatsächlich wirklich Interesse an einer Outdoor-Küche, dann ist es ja schon so, dass man immer weiß, wenn ich zu euch komme, dann habe ich ein sehr individuelles Thema vor mir und natürlich auch ein kostenintensiveres Thema, oder? Wie würdest du euch im Markt positionieren? Einfach mal so ein Gefühl für Outdoor-Küchen allgemein zu bekommen, weil schlussendlich, wenn jetzt jemand zu Hause zuhört und sagt, ich habe vielleicht auch Bock, mir die selber zu bauen, nur, dass man mal so ein Gefühl dafür kriegt, was da so eigentlich, welcher Range bewegt man sich.
Ja, also wir haben an die Selberbauer kommt man nicht dran, aber das ist natürlich auch gewünscht von denjenigen, die vielleicht nicht jetzt so wie du ein bisschen technikaffin sind oder ein bisschen handwerklich begabt sind, die können sich das natürlich selber bauen. Ist dann ja auch individuell, je nach Platz. Das, was wir bauen, ist halt Individualanfertigung, das muss man ganz klar sehen. Und Küchen gibt es ja auch also normale Einbauküchen gibt es von, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie groß deine Küche ist, ist ja auch mal abhängig. Wie viel Platz habe ich, wie groß soll mein Modul sein oder mein Element?
Also sehr schwer zu beziffern.
Ja, du hast, ich sage mal, eine normale Küche hast du jetzt von 4.000 bis Ende offen 40.000, 140.000. Im Endeffekt bleibt das eine Spanplatte. Ob die jetzt mal 16 mm dick ist oder 19 mm, es bleibt eine Spanplatte. So eine Küche, egal wie teuer die ist, die kannst du nicht einen Tag draußen stehen, im Regen stehen lassen, dann ist sie kaputt. Und das ist eben noch der Unterschied, dass wir den gleichen Komfort haben wie in einer richtigen Einbauküche, ob das jetzt die Schubladen sind mit Selbsteinzug und Dämpfung und, nur dass es auch nochmal dann outdoor-tauglich ist. Es kann draußen stehen bleiben, es quillt nicht auf und so weiter. Deswegen finde ich tatsächlich, ist es seinen Preis wert, wenn man es so sagen kann. Wir bewegen uns da im vernünftigen Mittelmaß. Es gibt Mitbewerber, die sind definitiv teurer. Also das ist ja, wie viel Platz habe ich, ne? Mache ich es auf dem Balkon, habe ich eine Terrasse, habe ich vielleicht einen Garten?
Ja,
das
fährt
ist schwierig, sage ich
mal. Aber man kann schon mal festhalten, dass es jetzt unter 3.000 Euro schwierig wird.
Ja, je nachdem, was du haben willst. Wenn du jetzt nur so ein kleines Element haben willst, geht es sicherlich auch. Je nachdem, was du für ein Core haben willst, was willst du für eine Arbeitsplatte haben. Also man kann bei uns aus zig Dekoren wählen, aus unendlich vielen Oberflächen, Echtstein, also ihr habt den Nero Assoluto, das schön schwarze, das ist auch das, was am besten läuft tatsächlich, weil es auch am schönsten zu allem passt, ob jetzt zu den klassischen Betonoptiken, die jetzt gerade halt im Trend sind und so weiter, oder zu unseren Holzküchen aus dem Echtholz quasi, sieht's halt auch super aus. Wir verkaufen viel nach Spanien zum Beispiel, da kannst du so eine Schwatteplatte nicht nehmen, dann brauchst du den Grill nicht anschmeißen, da kannst du die das Fleisch quasi auf der Platte grillen, ja, klar, weil da, wenn die jetzt im Sommer da 40, 45 Grad hatten, geht's gar nicht anders. Das heißt, da verbauen wir viel helle, so Sandsteine oder so Kalksteine, und das ist halt auch alles möglich. Also auch das ist keiner festgelegt auf eine Steinart, wenn einer da Granit haben will oder, ist alles möglich.
Was ist die beliebteste, ich will gar nicht sagen Steinart, sondern für die Oberfläche, wie nennt man sich das? Wie nennt sich das?
Die Arbeitsplatte.
Die Arbeitsplatte. Was ist das beliebteste Material?
Nero Assoluto, der Naturstein, definitiv.
Das, was wir haben.
Okay. Genau. Wir haben auch Keramik und solche Sachen, ne, die sind ein bisschen empfindlicher, gerade wenn ich jetzt Elemente nehme, die ich jetzt bewegen will und du kommst halt aneinander, ist halt ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen aufpassen, also robust und langlebig ist definitiv das. Halt Kundenwunsch auch wieder.
Gibt es etwas, was man unbedingt vermeiden sollte beim Plan einer Outdoor-Küche, wo du sagst, das ist eine Sache, die kann eher gefährlich werden oder die ist einfach in der Praxis doof? Gibt es da irgendwas?
In unserem
Fall wüsste ich was, weil wir hier einen speziellen Fall haben, aber da erzähle ich gleich. Ich will nochmal hören, ob du irgendwie...
Also ich sage jetzt nochmal, durch die Schreinerei, die spezialisiert ist auf Ladenbau, Innen- und wie heißt der noch, Möbel- und Innenausbau und solche Sachen, geht da nichts aus der Halle raus, was qualitativ schlecht ist, oder da wird der Kunde auch dann dementsprechend beraten.
Nee, ich mache jetzt bezogen darauf, wenn jetzt jemand, sagen wir mal, jemand plant, hat jetzt noch gar keine Ahnung, bei wem ich das mache und ob er selber bauen will und so, aber vielleicht gibt es Dinge, wo du selber da sagst, bitte achte darauf, das zum Beispiel dürfte da auf gar keinen Fall verbauen oder das und das wäre vielleicht sogar unter Umständen gefährlich. Gibt es da irgendwas?
Ja, also wenn jetzt zum Beispiel Gas mit verbaut wird, muss dieser Gasschrank, das sind ja Normen und gerichtliche Sachen oder gesetzliche Sachen, der muss belüftet sein, der Gasschrank. Ihr habt den Fall ja jetzt, dass Gas von Strom getrennt werden muss und solche Sachen.
Das war nämlich das, was ich auch meinte.
Das sind die wichtigen Sachen auf jeden Fall. Gerade wenn man mit Gas arbeitet, was jetzt ja nicht ungefährlich ist, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass der Gasschrank, wo die Flasche drin steht, ordentlich belüftet ist und das Gas abfließen kann, dass es halt nicht zu Verpuffung kommt oder ähnlichem.
Ne? Und das ist wirklich krass. Daran sieht man, also man sieht bei unserer Outdoor-Küche sieht man erstmal nichts, auch vom Gas. Man weiß gar nicht gefühlt, dass da Gas drin ist, aber wenn man dann reinguckt, da sieht man, ihr macht alles individuell. Ne? Das ist so krass, wie da alles getrennt ist, damit da bloß nichts passieren kann, damit sozusagen Gas von Strom, weil man muss ja auch, oder wolltest du später erzählen?
Genau, das wollte ich jetzt ja machen.
Man muss ja sagen, bei uns ist sehr, sehr viel Technik auch in der Küche verbaut. Das heißt, wir mussten ja sozusagen auf eure Expertise auch zurückgreifen, dass ihr das individuell baut, damit für unsere Twitch-Streams etc. sozusagen auch alles funktioniert, weil da auch die Technik vom Licht drin ist, da sind Computer drin verbaut, da sind, ich wollte gerade schon sagen, hunderte Meter Kabel verlegt, aber es sind wirklich sehr, sehr viele Kabel drin verlegt, auch in der Küche. Und das kannst du ja mit einer Standardküche, kriegt man das auf gar keinen Fall hin. Und ihr habt da wirklich auch bei der Gasgeschichte sowas Individuelles gebaut, wo man auch erstmal drauf kommen muss, damit man sozusagen diese ganze Kabellage von dem Gas und sowas trennt. Und das sieht man erst, wenn man reinguckt. Ne? Also das ist wirklich, wirklich krass. Von außen siehst du nichts, alles perfekt verkleidet, guckst rein, denkst, oh, was ist das denn?
Ja, sind ja richtige Sicherungskästen verbaut, mit eigenen Sicherungen und solchen Sachen. Gerade jetzt in eurem Fall ist natürlich viel Technik verbaut tatsächlich, was ja auch schön ist, aber ist halt alles möglich, sage ich mal.
Ne? Das wäre jetzt zum Beispiel jemand für einen Privatanwender, wenn er sagt, ich hätte Bock, meine Küche zu beleuchten, könnte ich mir vorstellen, dass man diesen Sicherheitsaspekt Gas und Strom gut zu trennen und so weiter, dass man das zumindest mal gehört hat. Ne? Mhm. Weil ich habe es vorher nicht für mich gewusst, liegt aber auch daran, dass man sich damit ja auch nicht immer beschäftigt. Mhm. Und angenommen, du machst einfach und denkst nicht drüber nach, dann kann das unter Umständen ja auch gefährlich werden. Ne?
Ja. Also gerade bei dem Thema Gas, da tauschen wir teilweise sogar wirklich die mitgelieferten Gasanschlüsse aus und verbauen Industriegasanschlüsse, die einfach nochmal hochwertiger, langlebiger und vor allem sicherer sind und solche Sachen. Das liegt uns schon sehr am Herzen tatsächlich. Ne?
Ja, ist auch wichtig. Ich habe die Module gesehen, die sehen ziemlich gut aus auf jeden Fall. Was war denn so, ich habe mir ein paar Fragen hier aufgeschrieben noch zwischendurch.
Oh je.
zum einen, also einen haben wir schon vorhin beantwortet, aber was war so die krasseste Küche, die bisher bei rausgegangen ist? Also was war das Abgespaceste, was ihr gemacht habt?
Boah, das ist eine gute Frage. Also eure war jetzt schon, sag ich mal, deswegen sehr speziell durch diese Technik, was dann halt alles in den Stein quasi noch gefräst werden musste. Also die ist ja nur 20 mm dick, sag ich mal. Und dann sollte aber rundrum noch quasi, ja wirklich rundrum noch eine LED-Stripe, der ist ja noch verbaut in so einer Hülle, sag ich mal. Ja. Das ist natürlich für den Steinhersteller relativ tricky, sag ich mal, weil der Stein natürlich an gewissen Stellen geschwächt ist. Dann war es mit dem Transport unheimlich schwierig, weil du nicht mehr an die Ecke fassen konntest, weil so wenig Material noch, sag ich mal, übrig war, dass man es noch transportieren kann, sag ich mal. Die Ausschnitte für die Spüle, die Ausschnitte für die Steckdosen, muss ja alles gemacht werden. Die Ausschnitte fürs Gaskochfeld und solche Sachen, das sind natürlich so Herausforderungen. Die hast du immer mal, ne? Und gleiche Prinzip jetzt wie mit demjenigen, der die Ecke da zum Ausfahren hat. Und das ist dann schön Plan auch alles, aber das muss natürlich alles dementsprechend passen, dass da nichts hakt oder dass da nichts reinlaufen kann oder so. Ne? Also.
Also gehören wir schon zu den krassesten Küchen.
Ja, so das jetzt nicht, aber mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, was jetzt ist, aber wir bauen auch große Sachen. Wir bauen, wie gesagt, mit diesen speziellen Kühlschränken, die jetzt vielleicht noch Eiswürfelfächer haben oder Gefrierfächer oder Weinhumidore oder sowas. Ne, also.
Erfolgt. Würdest du, das finde ich auch nämlich eine spannende Frage, haben wir gestern auch kurz drüber geredet, würdest du eine Outdoor-Küche eher sozusagen auf Standfüßen oder auf Rollen empfehlen? Haben wir gestern ja auch eine kleine Diskussion sozusagen drüber geführt, weil ich persönlich der Meinung bin, auf Rollen ist man halt flexibler.
Ne? Ja, das ist es. Das ist das große Thema. Wenn du eine Rolle hast und zum Beispiel ein großes Grundstück hast oder sagst, ich will mal dahinter sauber machen oder ich will mal ich habe zwei Terrassen, eine Sonnenterrasse und eine Schattenterrasse. Ich will aber abends dann auf die Sonnenterrasse gehen oder auf die Schattenterrasse, bin ich da total flexibel, kann die Küche hin und her schieben. Der große Vorteil ist halt die Flexibilität. Der Nachteil ist manchmal, dass man das ausnivellieren muss, sage ich mal. Da muss man auf der einen oder anderen Stelle ein Plötzchen runter, dass die Küche halt gerade ist. Das hast du natürlich, wenn du verstellbare Füße nimmst, kannst du dir die hinstellen und hast die dann stehen und dann bleibt sie halt so stehen. Dafür bist du halt eben nicht mehr flexibel.
Mhm. Ne? Ah, okay.
Aber meisten Terrassen haben ja irgendwie ein Gefälle zum Abfluss hin oder auch je nachdem, wie stark das ist. Jetzt in eurem Fall habt ihr die, glaube ich, selber gebaut, die Terrasse.
Ja.
Habt ihr mit dem Gefälle sehr gut gemeint, auf jeden Fall. Ja. So, aber das ist halt nicht in der Natur der Sache, sage ich mal. Da kannst du natürlich nichts ändern.
Ja, dafür seid ihr flexibel. Ich habe noch eine Kurzfrage, die habe ich vorhin vergessen zu stellen, wo es darum ging, dass die Grillgeräte in der Küche verbaut werden können oder nicht. Da würde mich nämlich interessieren, weil ich habe ja gesagt, ich würde es nicht machen. Was ist denn am beliebtesten? Ist es eher so, dass die Leute sagen, ich möchte die Geräte nicht drin verbaut haben oder sagen mehr Leute, ich möchte das Gerät verbaut haben?
Mehr Leute verbauen die Geräte, definitiv. Ach, ja. Also wir haben teilweise dann Kombinationen, wo sowohl in Keramikofen verbaut ist, als auch in Gasgrill, was natürlich dann toll aussieht, weil ich dann zwei Grillgeräte parallel bedienen kann und zwischendurch, hängt natürlich immer vom Platz ab, vom Portemonnaie, wie es halt immer so ist. Aber die meisten lassen sich tatsächlich den Grill direkt mit verbauen.
Wahnsinn, ne?
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, du hast halt eine komplette Küche.
Ja.
Ne?
Ja,
du hast dann alles in einem. Ne, und gibt halt Leute, die finden es dann halt schöner, anstatt dann jetzt den Grillwagen noch daneben zu stellen, weil das sieht natürlich optisch jetzt anders aus. Ich meine, ihr habt den Vorteil, es steht hinter euch, das ist die Studiosituation ja im Endeffekt, die das möglich macht oder die es der Grund ist. Und die meisten Leute wollen halt alles in einem haben. Und dann sieht es halt auch, wie du schon sagtest, wirklich schick aus. Ne?
Also ich bin wirklich überrascht. Also das hätte ich gar nicht gedacht. Mich würde aber auch mal interessieren, für alle, die bis jetzt zugehört haben, wie seht ihr das? Ihr habt ja jetzt den Podcast bis hierhin zumindest schon mal gehört. Würdet ihr sozusagen den Grill eher verbauen oder nicht verbauen? Also alle, die jetzt, sag ich mal, über Apple Podcasts hören, die haben ja die Möglichkeit, über die Bewertung das zumindest uns zu schreiben. Die lesen uns nämlich immer durch. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ich hätte es ganz anders eingeschätzt.
Krass. Ja, also ich hätte auch gedacht, dass es flexibel gehalten wird. Hm. Ist ja auch immer, wie du sagst, eine Kostenfrage. Ne? Hm. Und sind das dann immer die Geräte, die verbaut werden, die gebt ihr in der Regel vor, sagt, okay, wir haben die und die Hersteller, die können verbaut werden, dann kann man sich daraus dann aussuchen, weil ihr da natürlich eure Maße für habt, oder ja gut, am Ende ist es klar, es kann jemand völlig Individuelles kommen, aber da gibt es wahrscheinlich schon so Präferenzen. Ist das so?
Also wir verbauen hochwertige Grillhersteller. Dann ist ja noch wichtig für uns, dass es Einbaugeräte sind, weil durch die Fettschale und so weiter, die man halt irgendwie entnehmen muss, ist es natürlich wichtig, Einbaugeräte zu verbauen. Viele Leute wollen dann irgendwie noch ihren vorhandenen Grill irgendwie eingebaut haben, was dann leider nicht funktioniert, weil es halt eben kein Einbaugerät ist. Da ist natürlich noch eine wichtige Sache. Ich habe
gar nicht dran gedacht. Natürlich, es muss ja spezielle Geräte dann geben teilweise. Na klar.
Ja, logisch. Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht anders.
Ja. Und da muss der Unterteil ja auch alles genau abgetimt sein.
Gibt es das von Napoleon und so dann auch?
Ja, ja.
Ach, das hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Das
ist mein Katalog doch nicht dabei. Ja, ja. Also die führenden Grillhersteller verbauen wir halt auch. Ne?
Ja. Ja, genau. Die haben richtig coole Einbaugeräte.
Oh geil, das ist ja,
da ich könnte jetzt gar nicht. Ich könnte jetzt leaken, dass Jörn zum Beispiel jetzt ein Einbaugerät hat.
Ja, das weiß man doch, oder?
Nee, noch nicht unbedingt. Die Videos kommen erst noch von ihm.
Aber ich hab's auf Instagram.
Ich hab's natürlich,
Alle, die Jörn Barbecue aus Rheinhessen noch nicht auf Instagram folgen, da ist, sieht man sowas auch dann teilweise schon vorher. Also stimmt, ihr könnt da auch gerne Follow dalassen.
Genau, aber Grüße
gehen raus.
Aber dann nur so 2 Tage folgen, dann schreibt dem so, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf und dann wieder entfolgen. Sowas in der Regel. MM Outdoor Queen könnt auch mal ein Follow dalassen, ne?
Ja, sehr gerne.
Oder? Richtig.
Also wir sind bei Instagram, wir sind bei Facebook. Und wer eine Anfrage unsere Angebote sind kostenlos und unverbindlich, wie es so schön heißt in dem Werbekisoa-Heli. Aber wir haben ein Anfrageformular bei uns auf der Homepage, was man mal eben kurz ausfüllt und dann kriegt man die, sag ich mal, groben Preisvorstellungen dann mit genannt. Und dann, wenn sich dann der Kunde entscheidet, wird dann auch quasi individuell nochmal dann berechnet, welche Maße will er? Will er 3 Zentimeter mehr? Will er 3 Zentimeter weniger? Ich will Platte XY. Unbedingt eine Petrolfarbe, die ja so total crazy ist.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die so, kann man sich so in den Nessel setzen.
Wenn man dann bei Insta schreibt, dann schreibt man mit dir wahrscheinlich auch. Also man kann dir auch alle möglichen Fragen
stellen. Nee, da schreibst du mit meiner Verlobten tatsächlich. Die ist bei uns für die Social Media Geschichten zuständig. Also die betreut Instagram und Facebook.
Leute, dann lasst mal liebe Grüße von uns da.
Ja, bitte.
Nee. Genau, könnt ihr machen, ja, auf jeden Fall. Ja, aber da kann man sozusagen schon ein bisschen sehen, was ihr macht.
Genau.
Und den Kontakt auch darüber suchen. Oder wenn neue
auch Fragen stellen oder ähnliches. Da sind wir also sehr aktiv und manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ansonsten immer her damit.
Mega. So, jetzt hat er ja was angesprochen mit Petrol, ne?
Ich hab hier schon...
Bin richtig ausgerastet.
Ja, bei mir, meine Halsschlagader, die pumpt schon.
Hey, ihr sollt doch nicht lügen.
Du erzählst gleich die Geschichte. Es gibt eine sehr, sehr lustige Geschichte.
Ja, wir haben da was erlebt.
Die mit unserer Küche zusammenhängt, wo ich im Nachhinein sehr froh bin, dass diese so passiert ist. Aber du kannst ja mal erzählen, Jürgen. Also.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, wir haben jetzt könnte man vielleicht noch anders anfangen, und zwar, wie kommt sowas überhaupt zustande, dass man sagt, so, wir sitzen jetzt hier, haben jetzt eine Autoküche und so weiter und so fort. Also wir haben ja ganz früher angefangen, auf einem Tisch unsere Videos zu produzieren, dann war es so ein runder Stehtisch, das werde ich auch nie vergessen, ihr müsst euch vorstellen, ein runder Stehtisch, da drauf so ein Holzbrett, und dann hat der immer so gekippelt auf meiner Terrasse, und wenn das Brett dann zu schwer geworden ist, teilweise Flüssigkeiten so einfach so runtergefallen, während du irgendwas gemacht hast. Ne? Also so haben wir uns erstmal beholfen. Und das ist dann einfach ja immer weiter positiv eskaliert. Und wenn man jetzt mal runterbricht, was jetzt hier aktuell passiert ist, ist es natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Aber unsere Intention war eigentlich zu sagen, okay, für uns ist eine Outdoor-Küche und das Studio und alles, was da dranhängt, ist ja unser Arbeitsmaterial. Das ist so, wie wenn Carsten sich einen neuen Kutter kauft und so weiter und so fort. Es gehört dazu, dass man gewisse Dinge eben hat. Und wir wollten das so effektiv und so komfortabel wie möglich machen und damit verbunden aber auch so spektakulär wie möglich, damit eben auch was geboten wird, weil jemand, der bei uns regelmäßig einschaltet, macht und tut, da möchten wir halt auch was zurückgeben in Form von, was da visuell passiert, sag ich mal. Ne? Und so haben wir uns halt dazu entschieden, eine völlig individuelle Küche mit euch zu machen und das aber auch dann total übertrieben mit diesen ganzen Leuchtgeschichten und so weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, dann kriegt man die Baupläne. Und dann sieht man diese 3D, diese Visuals vorweg und kann sich angucken, wie das aussehen würde. Und ich werde nie vergessen, wie wir da gesessen haben. Und dann war dann eine so eine Ansicht da. Und da war die Außenansicht so, dass du so eine Petrolfarbe von außen dran hattest. So einen leicht blau-grünen Ton, ne? Und da sage ich so, ist das jetzt nur für die Ansicht? Und Hannes sagt, ja, ich glaube schon, das ist nur für die Ansicht. Hm, okay, dann haben wir an dieser Küche immer weitergearbeitet. Mhm. Und Willi ist es, ne? Willi hat das dann kommuniziert. Dann haben wir zu Willi nochmal gesagt, sag mal, Willi, wie ist das eigentlich mit der Farbe außen? Ja, da könnt ihr euch das Dekor noch aussuchen. Und es gibt eine Farbe, die wir haben wollten, die hieß fast genauso.
Petroleum.
Hieß die Petroleum?
Ja, ich glaube Petroleum, ja, war es irgendwie so. Hm?
Ist es wirklich so? Weil es war ganz nah beieinander, die beiden Farbwerte oder Namen. Und dann haben wir, sagen wir, Willi geschrieben, wir wollen Petroleum. Und er hat das dann quasi in Petrol gebaut, diese Voransicht. Hm. Und für mich war klar, gut, ist eine Voransicht, ne? Ist ja kein Problem. Und alles ist dann, also die ganzen, wo kommt welches Loch hin für den Brenner, wo kommen die ganzen Sachen, weil ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Extras, sowas wie Steckdosenleisten, die sind ja schon mit Auge gemacht, damit wir möglichst schnell alles anschließen können und gerade im Bereich Streaming so viel Stromversorgung draußen haben, dass wir diese ganzen Kameras und alles auch überhaupt steuern können. Und da war das alles soweit fertig. Und jetzt das Geilste, diese Küche wird hier angeliefert. Es gibt ja auch einen Vlog darüber, ne? Haben wir gedreht. Ja. Da wird die Küche hier angeliefert und Marc steht hier, ist stolz wie Bolle und freut sich und alle sind ganz aufgeregt und froh, weil diese Küche halt ja auch so zerbrechlich ist, sage ich mal, ne? Weil hier muss man die noch auf, weiß ich nicht, 5 Meter oder so, mussten wir die mit einem Gabelstapler über unsere Terrasse hier heben.
Gibt es auch was Sizzle Crew zu sehen auch.
Ja, also das ist spektakulär super, gewesen, ja, muss man ja, sagen. Ne? Der Tag war wirklich spektakulär. Ja. Und dann ziehst du diese Küche da raus, das Dekor geht auf und auf einmal ist das Ding Petrol. Und ich sage zu ihm, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, für mich war klar, da ist noch eine Folie drauf, die ziehst du ab und darunter ist schwarz. Und ich sage, Marc, ist ja geil, ey, da muss Folie abmachen, was für eine Folie. Kurz angefasst, ich sage, was ist das denn? Und dann in deinem Gesicht dieses, wie dir alles aus dem Gesicht gefallen ist.
Oh, ganz schlimmer Moment,
definitiv. Das war so großartig. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, ich habe es gestern noch gesagt, wir haben uns an die Farbe sowas
das
von gewöhnt.
Ist die geilste Farbe, ohne Scheiß, das ist wirklich die geilste Farbe.
Hammer.
Also das ist eine Farbe, die trauen sich, glaube ich, die wenigsten zu nehmen, inklusive uns übrigens. Da muss man nämlich die Cojones sozusagen zu haben, diese Farbe sich auszuwählen. Aber wenn du die dann hast, ne, das ist die geilste Farbe. Das ist wie, wenn man sich ein Auto, die meisten nehmen schwarz oder weiß oder silber oder grau oder so. Aber die geilen Farben nehmen die wenigsten, weil sie sich nicht trauen. Und wenn aber dann ein Auto in einer geilen Farbe vorbeifährt, denkst du jedes Mal, Alter, wie geil sieht das denn aus?
Also das sowas, mit der Küche auch.
So war es bei uns halt auch. Ich so, boah, Jungs, die sind aber mutig, hier so eine Farbe rauszuknallen mit dem Petrol. So cool. Haben wir gesagt, Mann, aber das passte natürlich toll mit dem anthrazitfarbenen Rahmen, der ja irgendwie pulverbeschichtet ist, irgendwie in, was weiß ich nicht, Wadral, schlag mich tot, weiß ich gar nicht. Ja. Und gesagt, alle, die Küche, denn die hängen ja dann auch im Büro bei uns und das ist aber eine krasse Farbe, die sind aber mutig und so. Ich so, ja, die sind ja ne, fürs Studio und so weiter. Und dann habe ich echt gedacht, du veräppelst mich, als du hier an dem Ding rumgeknibbelt hast, da musst du ja noch hast du extra eine Schutzfolie drauf geklebt.
Ja.
Ich so, was hat er denn jetzt mit Schutzfolie, ne? Ja, aber ist tatsächlich wirklich cool und ist auch gut, dass er so gewesen ist, auch wenn es jetzt ja nicht unbedingt Absicht war, aber wir haben ja aber alle gedacht, die im Rode die Küche gesehen haben, boah, das ist aber ein tolles Ding, das ist aber eine tolle Farbkombi, mutig.
Das wäre auch mein Tipp an alle, die daran denken, sich eine Autoküche zuzulegen, seid wirklich, wirklich mutig, was die Farben angeht, weil es kann so geil aussehen und ich meine, viele, die jetzt zuhören, haben wahrscheinlich auch die Küche schon gesehen in einem Video, falls nicht, könnt ihr es auf YouTube oder auf Twitch natürlich noch nachholen. Guckt es euch mal an, es ist wirklich, es hat sich echt gelohnt. Das ist wirklich, wirklich geil.
Ja, wir sind top zufrieden, muss man sagen. Also ich, auch da nochmal Transparenz halber, das ist hier kein gesponserter Podcast, im Gegenteil. Es gibt bei uns bisher nach wie vor kein einziges Mal Werbung. Wir müssen natürlich sagen, oh, hier ist Werbung drin, weil wir reden über eure Produkte. Aber wir haben das bewusst gemacht, weil Marc auch da, auch kann man immer noch sagen, das ist, finde ich persönlich, sehr viel wert. Marc ist hergekommen, hat sich nochmal zu uns gesetzt, hat nochmal einen Tag mit uns verbracht. Einfach nur Hallo sagen, ein bisschen schnacken, ein bisschen überlegen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, wie wäre es, wenn wir noch einen Podcast zusammen aufnehmen, einfach nur mal drüber zu sprechen, weil am Ende ist es so, ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die Bock auf eine Outdoor-Küche haben. Jetzt bist du tief in eurer MM-Outdoor-Küche drin, ist logisch. Aber ich glaube, einfach auch mal so zu hören, was überhaupt machbar ist, ist schon mal spannend. Einfach mal zu hören, ich kann da theoretisch auch einen Eiswürfelspender reinbauen. Logischerweise ist das eine Entscheidung zwischen Daumen und Zeigefinger. Das heißt also wirklich, es kann schnell auch sehr teuer sein. Aber es gibt eben Menschen, die sagen, ich habe da Bock drauf. Und es gibt auch Möglichkeiten, es im kleineren Rahmen zu machen. Aber dann, selbst wenn man es klein gestaltet, ist es ja schon entscheidend, habe ich eine gute Qualität oder nicht. Weil auch wenn ich in Anführungsstrichen nur 1.000 Euro ausgebe, sind es 1.000 Euro. Ist ja kein Kleingeld. Und dann möchte ich ja was haben, was auch die nächsten Jahre oder viele Jahre auch hält und nicht kaputt geht. Also ich erinnere mich, in der Zeit, wo wir hier das alles machen, haben wir sehr viel Lehrgeld bezahlt. Das steht absolut fest.
Mittlerweile ist es bei uns so, und das wissen die meisten auch, die im Podcast hören, wir, also wer billig kauft, kauft zweimal. Und das ist uns so oft passiert. Es ist wirklich, mittlerweile beißen wir auch bei Dingen, was ich so kleinere technische Sachen, was ich, da kosten Kabel mal 20, 30 Euro oder so, wo man sagt, hä, ich gebe doch nicht 30 Euro für ein Kabel aus, hätten wir früher gesagt. Mittlerweile beißen wir da einen sauren Apfel und sagen, nee, machen wir, weil dann hält das auch 10 Jahre gefühlt. Und dann wissen wir, da können wir uns drauf verlassen. Und das ist ja nicht nur bei Technik so, sondern halt auch bei anderen vielen Dingen. Auch in einer normalen Küche übrigens, wenn man da Geräte drin verbaut hat, das weiß ich nämlich noch auch von früher. Ich habe auch früher günstige Geräte gekauft, die sind dann nach 1,5 oder 2 Jahren oder so kaputt gegangen. Da hat man sich immer geärgert. Mittlerweile setze ich auch da ja auf etwas teurere Produkte und weiß aber, da habe ich im besten Fall die nächsten 10 Jahre halt Ruhe und dann spart man darüber sogar sehr,
genau,
weil man halt nicht andauernd neue Sachen kaufen muss. Ja.
Das ist es halt im Endeffekt. Ich meine, wenn du jetzt den Leuten irgendwie, oder wenn du mir gesagt hättest vor 10 Jahren, gibt mal Leute, die irgendwie 4.000, 5.000 Euro für einen Grill nur ausgeben, hätten die Leute dich ja für bekloppt erklärt. Der Trend ist halt einfach gegangen. Und wenn ich einmal schon wirklich mir eine Küche gönne und das Geld in die Hand nehme, dann würde ich es auch vernünftig, also würde ich auch eine vernünftige Qualität wählen, von der du auch wirklich lange, lange, lange was hast. Und dir das Ding nicht irgendwie dann nach 3 Jahren irgendwie wegrostet oder kaputt geht oder ähnliches. Ja. Das ist wirklich das.
Ich glaube, da hat sich generell auch einfach in der Hinsicht viel getan, was du da ansprichst, das Thema Grillgeräte. Habe ich vielleicht auch schon mal hier im Podcast, da weiß ich nicht genau, aber wir haben vor 6, 7 Jahren, wo wir angefangen haben, da kamen Anfragen mit, Jungs, ich habe hier 203 Euro Budget, ich würde mir gerne einen Grill kaufen, was könnt ihr denn empfehlen? So, und heute sind die Anfragen so, hallo Jungs, ich habe leider nur 1.500 Euro Budget, habt ihr da noch irgendwie Möglichkeiten, seht ihr da was ich mir kaufen kann? Und da hat sich schon was getan, aber ich will damit nicht sagen, dass die Menschen auf einmal mehr Geld haben oder ähnliches, sondern einfach nur, es tut sich in dem Markt einfach sehr, sehr viel, ne? Und wir sind ja auch uns dessen bewusst, dass teilweise Dinge, die wir zum Beispiel hier bei uns verwenden, oftmals auch ein bisschen teurer sind, die sind dann ja, das entsteht ja durch Partnerschaften teilweise, und trotzdem ist es ja, glaube ich, ganz cool zu sehen, was es denn für Möglichkeiten überhaupt gibt. Ich zum Beispiel bin auch jemand, der immer gerne mal guckt, was gibt es denn, um überhaupt erstmal ein Gefühl für irgendwas zu kriegen, weil sonst, ich weiß nicht, geht euch vielleicht auch so, man steigt gerade im Bereich Hobbys oder so, steigst du oftmals erstmal ein und willst gucken, okay, macht mir das überhaupt Spaß und so weiter. Aber ich habe, wenn ich jetzt über das Angeln sprechen würde, würde ich sagen, ich habe bestimmt 5-mal eine Rute gekauft, die ich danach gefühlt entsorgen konnte. Und wenn ich heute jemanden einen Tipp geben würde, würde ich immer sagen, bitte nimm meine Erfahrung mit, kauf diese ganzen Routen alle nicht, kauf dir die eine, dann sparst du darauf etwas länger, aber dafür wirst du damit sehr viel Freude haben.
Ja, genau. So verhält sich im Endeffekt mit der Küche auch.
Das hängt auch, ist auch genauso mit Ernährung.
Ja, genau.
Stück Fleisch. Du hast sonst immer, sage ich mal, unten reingegriffen und heutzutage ist es anders. Man denkt drüber nach und wir sehen immer mehr Menschen, die sagen, beim Thema Fleisch bin ich doch schon sensibler geworden und gucke schon mal auf den Kilopreis und möchte gerne vielleicht auch mal das hochwertigere Stück haben. Das gilt nicht für alle und jeder muss für sich selbst entscheiden, was er macht, wie er es macht und so weiter. Aber man erkennt kleinere Trends, wo man merkt, da ist ein Bewusstsein für alles.
Ne? Ja, im Endeffekt ist es Thema Nachhaltigkeit, ne? Also wenn ich jetzt 5-mal die Route kaufe oder halt eben nur einmal oder halt eben vorher 3 Küchen kaufe und dann hin und her baue oder mir halt einmal eine gescheite hole, ist im Endeffekt ja nachhaltiger, weil es einfach, weil ich einfach länger Freude dran habe.
Ja, gut, okay.
Ohne mich irgendwie nach 2 Jahren ärgern zu müssen.
Ich glaube, viele Sachen auch Wegwerfgesellschaft, ne? Viele Sachen sind so, okay, das schmeiß ich jetzt weg, ich kaufe es neu.
Katastrophe, ganz schlimm.
Früher, mein Vater zum Beispiel hat immer alles repariert. Der hat sich mit dem Lötkolben hingesetzt und hat die Elektrogeräte immer noch repariert. Ging ja auch. Hat ja auch wunderbar funktioniert. Würde heute keiner mehr machen.
Ja, geht das ja heute gar nicht. Geht ja kaum heute. Ne?
Aber wer macht das heute noch? Dass er sagt, ich mein Radio geht nicht mehr, ich schmeiß jetzt weg. Ja. Das ist schon krass geworden. Ne?
Ist tatsächlich so, ja.
Gibt ja so Bastelwerkstätten jetzt wieder bei uns, sag ich mal. Da kannst du das machen. Ja, da kannst du mit deinem kaputten Elektrogerät hingehen und dann sind da irgendwelche Experten und dann kannst du dann mit denen da zusammen das Ding wieder gerade löten. Also funktioniert da, ja. Sonst, ich weiß nicht, so gewisse Werkstätten, wo du halt hin kannst, mit deinem kaputten Toaster, mit deinem kaputten Radio oder ähnliches und die reparieren das dann gemeinsam mit dir.
Finde ich nämlich auch eine super Sache. Ja. Das finde ich auch ganz cool, ja. Ja, spannend. Was ist dein Lieblingsessen, um es nochmal abzurunden hier? Mal ein bisschen.
Mein Lieblingsessen? Ja. Also, als ich zum ersten Mal hingekommen bin, habe ich ja Suppe gekriegt tatsächlich. Das werde ich auch nicht vergessen. Große, ich fahre zu den Grillern der Nation und freue mich die ganze Fahrt schon über war richtig toll, was zum Grillen. Und dann hatte aber der Herr Scheller, glaube ich, an dem Tag irgendwie Suppentag oder
so. Ja, genau,
da war Suppe. Ich meine, eine super, super lecker, keine Frage, ein Hühnersüppchen. Und deswegen habe ich mich gestern umso mehr gefreut, aber das richtig tolle, leckere Fleisch. Also, ja. Also Fleisch esse ich schon sehr gerne, wie du schon sagst, gerne hochwertig. Hm. Da am liebsten Rippchen, ne? Spare Ribs oder sowas. Hm. Dort, zu Hause habe ich nur einen Tischgrill, weil ich wohne im Mehrfamilienhaus und habe da jetzt irgendwie keinen Gasgrill selber oder sowas. Aber im Ferienhaus gibt es halt einen vernünftigen Grill und dann wird dann auch bei Wind und Wetter gegrillt.
Ja.
Notfalls mit Schirm.
Bin ich weg, das finde ich gut. Gestern haben wir Spaghetti mit Kürbis gemacht. Das war wirklich brutal lecker.
Ehrlich, das war unfassbar.
Lauf mal wieder Masse im Mund zusammen. Können wir ruhig nochmal machen, jetzt eben schnell.
Da kommt demnächst auch das Highlight wieder zusammengefasst raus. Das kann man sich jetzt auch nochmal angucken. Aber ich habe auch im Stream schon gesagt, das wird es bei mir zu Hause demnächst auch geben, weil es ist wirklich so geil. Und ich finde auch, das ist ein Gericht übrigens, mir persönlich fehlt da kein Fleisch. Ich kann das auch perfekt vegetarisch sozusagen essen. Das
Gericht. Wäre auch möglich, ja.
Definitiv. Auf jeden Fall. Ja, cool. Ja, sind wir durch, oder? Hast du noch eine Frage?
Nö.
Ich auch nicht.
Hast du noch eine?
Nein, danke. Habt ihr mich ja schön überfallen hier mit dem Podcast, aber immerhin.
Ja, hat es dir gefallen? Ja. Hat dir der Podcast gefallen? Bei uns ist es immer eher so ein bisschen, wir schnacken einfach drauf los.
Ja, ist komplett neues Thema für mich, aber war bis jetzt auch ganz lustig. Also ich meine, mit euch ist ja immer nett. Also jetzt nicht nett im Sinne. Darf man ja nicht sagen im Radio, aber nee, also super. Hat Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder.
Sehr cool. Ja, wenn ihr Fragen an Marc habt, dann schreibt doch einfach MM Outdoor-Küchen über Instagram, würde ich sagen. Das ist am einfachsten. Oder also Facebook, Instagram oder eine Mail.
Ja.
Die Möglichkeiten gibt es ja. Das ist kein Thema. Ich werde auch euren Link in diese Shownotes, heißt das beim Podcast, setzen. Mhm. Da kann man draufklicken. Und, ne? Und ich habe was gesehen, Leute. Unser Podcast hat 596 Bewertungen. Also da muss doch wohl noch mal 4 Stück müssen oder wohl noch möglich sein. Und das Ziel müsste eigentlich sein, dass wir es doch gemeinsam schaffen, bis Mitte nächsten Jahres auf 1000 zu kommen.
Boah, ist sportlich.
Also, wenn wir es schaffen würden, irgendwann mal. Sagen wir es mal anders.
Krass.
Bewertungen sind für einen Podcast immer so der Indikator. Selbstverständlich. Es gibt kaum Kriterien, die irgendwo auf den Podcast einwirken, außer gegebenenfalls, und das ist auch nur Spekulation, Bewertungen. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt und sagen wollt, ja Jungs, ich würde euch durch meine Bewertung noch mehr Reichweite schenken, könnt ihr das immer gerne machen. Da müsst ihr, es geht aber nur bei iTunes, muss man dazu sagen, aktuell vernünftig. Und da könnt ihr uns bewerten. Haben 596 Menschen gemacht und das ist für einen Food-Podcast viel. Mhm. Also zumindest für diese Nische Grillen, wo wir uns ja eigentlich immer bewegen. Und jetzt durch die letzten 10, 15 Folgen haben wir relativ viele Gäste auch immer mal am Start und kriegen auch Feedback, dass das cool ist. Also ich hoffe auch, dass du heute hier nicht durch den Kakao gezogen wirst, sondern im Gegenteil, dass das gut ankam.
Hoffe ich auch.
Und wenn Alex dabei ist, dann gehen auch die Quoten nach oben, weil er eine dunkle Stimme hat.
Ja. Er hört sich auch besonders gerne selber. Als wir jetzt hier gerade den Soundcheck gemacht haben.
Ja, das ist so. Ja. Der kann eine halbe Stunde ganz einschließen.
Ja. Eine halbe Stunde, so lange dauert es nicht.
Ich wollte noch zu den Bewertungen sagen, ne? Also ich bin selber ein sehr, sehr schreibfauler Mensch, deswegen schreibe ich meistens als Kommentar immer nur top oder mega oder so rein. Einfach nur um die schreibfaulen Leute auch zu motivieren, zu sagen, was zu schreiben.
Top oder mega.
Das reicht schon. Oder auch absolut hot.
Hashtag Alex, ich bin ein Kind von dir, ne?
Macht's geil.
Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Macht's gut. Ciao.